Du hast dir.
Bitte? SLA.
SLA. Ja. Und du hast dir, hattest früher einen SLA-Drucker, hast dir jetzt einen FDM gekauft.
So ungefähr.
Und bist total begeistert davon und möchtest einfach jetzt mal erläutern, wie da die Druckverfahren aussehen und warum man eine SLA nicht möchte.
Ja, genau. Vielen Dank. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Kurz zum Ablauf. Ich würde vorschlagen, ich erzähle das mal so ein bisschen, wie so meine Erfahrungen in den letzten anderthalb Jahren waren im Bereich 3D-Druck. Und dann können wir vielleicht in Diskussion einsteigen. Der Vortrag richtet sich mehr so auf die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auf diesen Weg hin zum eigenen 3D-Drucker und ist nicht die absolute Wahrheit. Das sind jetzt so mehr Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Aber ich möchte vor allem den Einstieg darin so ein bisschen erläutern und auch so zeigen, was man vielleicht nicht tun sollte. Genau. Das weitverbreiteste Druckverfahren ist das, was wir auch draußen in Form eines 3D-Druckers, eines sogenannten Fusion Deposits Modeling Druckers haben. Da wird nämlich diese schöne Plastikwurst heiß gemacht, durch Zahnräder gefördert in so eine Spitze, die halt Hitze erzeugt, und dann wird das Ganze auf ein Druckbett aufgebracht, und dadurch, dass das Ding halt sehr, sehr lange diese Plastikwurst aufeinander drückt, geht man hin und erzeugt halt ein Modell. So ein Modell habe ich euch auch alle mal mitgebracht. Hier mal zwei Stück. Auf das andere Druckverfahren komme ich dann gleich zu. Das mit den Rillen ist auf jeden Fall dieses FDM-Format. Hier sieht man so ein bisschen, wie das da aus der Düse kommt. Das ist so ein genannter Hitzeturm. Mit dem kann man halt feststellen, welche Temperatur für dieses Material in den Einstellungen das richtige ist. Hier dann noch die schematische Zeichnung von Wikipedia an der Stelle tatsächlich. Nochmal hier, dieser B-Teil ist relativ interessant und komplex. Der sieht jetzt bei meinem Drucker, den ich zu Hause stehen habe, so aus. Man hat halt eben zwei Zahnräder, die ineinander greifen und diese Plastikwurst dann tatsächlich in diese behitzte Spitze entsprechend drücken und dann eben halt rausdrücken auf die Bildfläche bzw. auf die anderen Bürste, die da schon so bereit liegen. Genau. Bauformen haben wir auch verschiedene. Sehr beliebt ist halt dieser, den wir da rechts sehen, von der Bauform her auch sehr häufig kopiert, dass wir einfach nur hingehen und maximal wenige Teile brauchen, um halt so einen 3D-Drucker zu erzeugen. Der verfährt halt eben in drei Achsen, X, Y, Z, und entsprechend wird dann immer die Düse verfahren. Beziehungsweise in der einen Achse entsprechend das Modell, in der anderen die Düse, die dann auch sich immer höher bewegt. Das kann dazu führen in der Theorie, dass das Modell dann auch durch dieses Hin- und Herbewegen sich löst oder Probleme zeigt. Und da gibt es halt eine andere Bauform, die haben wir hier auch im Labor, dass man halt eben schaut, dass sich der Druckkopf nur in X und Y bewegt und das Modell an sich dann sich einfach langsam absenkt. Sehr auch relativ verbreitet ist natürlich mechanisch auch aufwendiger und daher auch teurer. Also die meisten Einstiegsdrucker sind eher so wie der rechts verbaut, oft kopiert, wie gesagt. Man sollte da nicht zu dem allerbilligsten greifen, weil dann hat man auch eine gewisse Herausforderung an die Feuerwehr gegebenenfalls gestellt. Die kommen dann halt mit Netzteilen, die gegebenenfalls dann Probleme machen können und vielleicht sich entzünden können. Daher lieber ein bisschen teurer kaufen, gucken, dass das Material brauchbar ist, dann hat man auch mehr Spaß an der ganzen Geschichte. Hier dieser Delta-Drucker, der ist in manchen Kreisen recht beliebt, weil sich wirklich nur noch die Düse bewegt und das entsprechende Modell wirklich stationär ist und nicht bewegt wird. Hat auch nochmal so ein paar mathematische Vorteile, um dort halt feiner zu verfahren und so. Ist aber auch etwas, was so ein bisschen außer Mode gekommen ist an der Stelle. Genau. Wie sieht es jetzt so aus von der von der Software-Seite her? Weil das sind jetzt ja im Prinzip einfach nur meine Drucker, die muss ich ja jetzt auch irgendwie ansteuern. Oder auch überhaupt erstmal hingehen und ein entsprechendes Modell finden. Da sieht es halt so aus, dass ich verschiedene Quellen habe. Sehr üblich ist es, einfach auf Thingiverse zu gehen und sich da zum Beispiel das gerade umgereichte Modell herunterzuladen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, entsprechend dort wieder Sachen hochzuladen. Ist ein bisschen ja, so der Versuch eines sozialen Netzwerkes für verschiedene Sachen. Wenn man es selbst konstruieren möchte, wie hier von einer Person fürs Labor gemacht worden ist, hier, die kann man sich auch noch abholen. Da gibt es auch einige, genau. Die sind echt super geworden. Genau, dann nutzt man halt ein 3D-Modulationsprogramm. Ich habe jetzt hier mal Blender aufgeführt für etwas, was ich häufig benutze. Das ist eigentlich mehr für CGI, für Animationen gedacht, aber lässt sich tatsächlich auch verwenden, um halt 3D-Modelle für den 3D-Druck zu entwickeln. Sehr beliebt bei Technikern oder bei Softwareentwicklern ist halt OpenSCAD, weil das halt entsprechend die Möglichkeit gibt, per Programmiersprache, nenne ich es jetzt mal, Modelle zu erzeugen. Was da im Prinzip rauskommt, sind dann nur Koordinaten, die beschreiben, wie mein Modell aussieht. Die müssen jetzt noch in Fahranweisungen für den 3D-Drucker umgewandelt werden. Das heißt, ich habe da mein Modell als Geometrie in einer OBJ-Datei oder in einer SDL-Datei und muss die jetzt irgendwie für meinen 3D-Drucker verständlich machen. Das Coole ist, die 3D-Drucker so in diesem FDM-Bereich haben sich eigentlich darauf geeinigt, G-Code entgegenzunehmen. Wenn jemand gestern bei dem Vortrag über Feinmechanik dabei war, wurde G-Code auch schon mal kurz benannt. Das kommt nämlich so ein bisschen aus der Industrie, um CNC-Geräte anzusteuern, und da haben die sich einfach diesen Standard genommen und dann für sich übernommen. Diese G-Codes sind wirklich nur Fahranweisungen für den 3D-Drucker. Wo fährst du hin? Wie heiß machst du die Spitze? Wie heiß machst du das Bett? Wie viel Material drückst du raus oder ziehst du auch wieder so ein bisschen zurück, damit halt eben die Düse nicht heißes Plastik tropft auf Dinge, wo kein Plastik hin soll. Genau. Der 3D-Drucker an sich hat dann natürlich auch wieder seine Innereien. Das Coole ist, selbst bei meinem, den ich jetzt habe, ist die Firmware Open Source und ich kann halt hingehen und auch immer wieder Updates aus der Community bekommen. Die Community ist sehr aktiv und ich kann auch hingehen und entsprechend dort Erweiterungen bekommen. Also ich habe tatsächlich so 2, 3 neue Funktionen einfach dadurch dazu bekommen, dass ich halt immer mal wieder ein Update eingespielt habe, was sehr cool ist. Normalerweise, wenn man so einen 3D-Drucker auspackt und einfach nur anschließt, hat er so einen USB-Stick oder Micro-SD-Karten-Slot und dann packt man halt seinen G-Code da auf die Datei, wählt das irgendwie am Drucker aus, gut ist. Aber das ist ja langweilig, also gibt es die Möglichkeit auch noch einen Computer anzuschließen, den Prozess dann auch per Kamera zu überwachen zum Beispiel. Dafür gibt es die Software zum Beispiel von Octoprint, auch so ein Open-Source-Ding. Da kann ich den Prozess, wie gesagt, entsprechend überwachen, kann auch dem Drucker sagen, ja, fahr da mal weg, ich muss da irgendwie dran rumfummeln oder so, kann aber auch da über dieses Web-UI sagen, hier komm, druck doch mal bitte Folgendes, und das funktioniert ganz gut eigentlich. Es gibt jetzt so den Trend, das Ganze zu kombinieren, dass man quasi diesen kleinen Mikrocontroller, der in diesem 3D-Drucker ist, zu entlasten und die G-Code-Interpretation auf einem Computer auszulagern. Das hat Vorteile, wenn man zum Beispiel so Kurven fährt oder so, dass man die halt schneller fahren kann, weil der Mikrocontroller nicht dauernd dann die Fahrweise berechnen muss. Das macht dann halt ein Computer, meistens ein Raspberry Pi oder so. Und der Drucker an sich kriegt wirklich nur noch von dem Computer Einstellungen für die Motoren benannt. Also es sind nicht mal mehr Fahranweisungen, sondern wirklich nur noch so, fahr da mal hin. Es sind zwei Softwarekomponenten, die auf zwei verschiedenen Plattformen laufen, aber zusammen dann wieder so einen G-Code-Interpreter an sich rauslassen. Hätte ich gerne ausprobiert, bin ich noch nicht so gekommen, aber das ist halt das Coole an diesem ganzen FDM-Zeugs. Es legt unheimlich zum Basteln ein. Man kommt halt hin und ja, hat einfach die Möglichkeit, sich da an verschiedene Experimente ranzuwagen, das zu erweitern. Das Feld ist sehr groß, es gibt sehr viele Bastler, die das haben. Das macht schon Spaß, sich damit zu beschäftigen. Genau. Wie ist denn jetzt der Workflow? Ich habe das gerade schon so ein bisschen beschrieben. Man besorgt sich erstmal ein Model. Ne, haben wir gerade gesehen auf Thingiverse. Ich baue mir was selber. Wie auch immer. Packt das in den Slicer. Der Slicer unterstützt mich eigentlich sehr gut dafür, das Modell auch wirklich druckbar zu machen. Manchmal habe ich zum Beispiel, also dieses Modell muss ja aufeinander aufgebaut werden, also diese Plastikbus muss ja irgendwo draufgedrückt werden. Wenn da nichts ist in dem Modell, weil es da irgendwo einen Überhang gibt, dann muss da ein Support eingeplant werden. Das ist in den meisten Softwaren heutzutage 2-3 Klicks und dann ist man da eigentlich mit durch. Dann geht man hin, überträgt das irgendwie an den Computer, an den Drucker. Ich an halt so einen Raspberry Pi, an so einen kleinen Computer und sage hier, starte mal, das ist eine Klick in der Slicer-Software heutzutage, wenn man das richtig eingestellt hat. Ja, muss man vielleicht nochmal die Spule da reinfummeln, wenn man ein anderes Filament benutzen möchte. Ist eigentlich meistens schon eingelegt. Der Drucker fährt hoch, also heizt sich auf. Das braucht ein paar Watt, das braucht auch ein paar Minuten manchmal, je nach Modell. Aber grundsätzlich kann man hingehen und hier halt das einfach laufen lassen. Man sollte natürlich dabei sein, weil das ist ein Gerät, was viel Strom verbraucht und nicht immer, also ich habe noch keinen Drucker mit VDE-Norm drauf gesehen, so dementsprechend lieber mal aufpassen. Aber den kann man drucken lassen, dabei was anderes tun und vielleicht mal immer wieder so ein bisschen bei Octoprint gucken, ob die Kamera noch schön, also ne, was man da so in der Kamera sieht, auch noch schön ist. Genau, und wenn der dann fertig ist, nach beliebiger Zeit, kommt halt sehr auf die Größe an von dem Modell, dann kann man das Ganze einfach abnehmen. Dadurch, dass halt eben die Heizplatte, also der Boden meistens beheizt ist, klebt das sehr gut da drauf. Sobald die kalt wird, zieht sich das Plastik ein bisschen zusammen und es fällt eigentlich ab. Genau, und dann kann man die Supports da abbröckeln und ist damit fertig. Sehr befriedigender Prozess und wenn Leute es schaffen, tatsächlich auch mit zwei Filamenten, was ich immer noch cool finde, zu drucken, dann sieht das auch richtig klasse aus. Genau. Aber es kommt zum Müll. Zum Beispiel, wenn ich das Filament wechsle, muss ich alles Filament, was in der Düse drin ist, erstmal rausdrücken. Das ist Müll. Ich habe Supports, die sind auch Müll. Ich habe Ringe, die ich, also so Brims, die ich dann entsprechend auch drucke. Also es kommt zu Müll, es kommt auch zu Fehldrücken. Es ist ganz natürlich, dass man halt mal so ein Modell verkackt und dann muss man es halt nochmal drucken. Genau. Und das ist leider Restmüll. Also wir reden hier immer noch über Dinge, die unseren Planeten nicht sauberer machen, bei all dem Scheiß. Aber das meiste Material kann man tatsächlich zum Recycler bringen. Es gibt da zum Beispiel einige Anbieter im Internet, die sagen sogar, hey, wenn du uns genug Material zuschickst, bei mir war das sowas wie 4 Kilo, die ich tatsächlich verdruckt habe, also 4 Tonnen oder 4 Kilo Müll. Da haben wir dann gesagt, hey super, nehmen wir gerne an. Wir geben dir sogar noch das Versandlabel dazu. Das waren halt 2 Spulen, die ich von jemandem bekommen habe, die halt nicht mehr druckbar waren. Die waren halt verwickelt und nicht, rollten sich nicht sauber ab. Und der Rest war tatsächlich, da habe ich mal den Fehler gemacht, das ist auch ein Tipp, den ich nur geben kann, kauft lieber das bessere Material, das vielleicht 2 Euro teurer ist, aber ich habe tatsächlich das erste Mal gedacht, so hey, ich mache jetzt erstmal Experimente, da kann ich da den billigsten Scheiß nehmen, habe da irgendwie statt 15 Euro, oder ja, ich würde sagen 17 Euro gibt es ein gutes Material, ich habe sowas wie 15 ausgegeben. Und ja, diese beiden Rollen, die habe ich komplett verdruckt. Also ich habe die durch meine Düse gejagt, die haben mich unendlich viel Strom gekostet, aber da war nichts von zu verwenden. Und deswegen würde ich da wirklich hingehen und lieber nochmal ein bisschen besseres Material nehmen. und dafür sorgen, ich weiß auch hier im 3D-Drucktreffen gibt es jemanden, der das gerne annimmt, dafür sorgen, dass es recycelt wird. Das bedeutet, das Material wird nochmal aufgeheizt und nochmal in diese Wurstform gebracht. Natürlich in dem Kostenaufwand von dem Strom, der da drauf geht, als auch, dass natürlich die Farbe danach nicht mehr einheitlich ist. Also schwarz kommt man irgendwie noch, man kann genug hinzufügen, dass das wieder schwarz wird an neuen Materialien, aber es ist immer ein Downcycling, was man da macht. Genau, besser aber als in den Restmüll. Genau, jetzt kommen wir mal zu dieser anderen Technik. Hier der andere Oktopus oder auch das hier ist auf diese Art und Weise gedruckt. Und das nennt sich Stereolithografie. Auch hier diese kleinen, schön fragilen Figürchen sind damit gemacht. Da sieht es halt so, dass man halt fotoreaktives Resin hat, um entsprechend die Fotoreaktivität zu benutzen, um Strukturen zu erzeugen. Was bedeutet das? Wir haben irgendeine Art von Lichtquelle, die selektiv belichtet bei A. Die scheint halt durch einen transparenten Boden eines Gefäßes, worin sich dieses Resin befindet, und erzeugt dann eben halt die Struktur. Die Struktur klebt halt hier oben aufgrund des Hartwerdens halt an dieser Platte dran und man zieht es halt aus diesem flüssigen Resin raus. So ist so die Grundlage, wie es funktioniert. Und um diese selektive Belichtung hinzubekommen, gibt es verschiedene Techniken. Sehr beliebt ist aktuell, man nimmt ein altes oder ein nicht gutes LCD-Display aus einem Handy und benutzt das einfach nur, um eine UV-Lampe zu blockieren. Das hat den Vorteil, dass man halt ein LCD-Display, was zwar produziert worden ist, aber nicht farbgetreu ist, um in den Verkauf zu gehen, dafür verwenden kann. Weil das muss nur schwarz darstellen. Das muss nur entsprechend die UV-Lampe blocken und das reicht. Man sieht hier unten rechts so ein Bild, wo man das sehr schön sieht. Das ist jetzt mein Drucker. Da ist halt entsprechend genau so ein LCD-Display drin. Das ist sehr günstig, weil das eh eigentlich Schrott ist, an solche Dinge zu kommen. Und die UV-Lampe kann man dann halt entsprechend drunter montieren und hat halt als Firma ein Produkt erzeugt, wo viele Komponenten sehr günstig sein können. Genau, anderes Verfahren, was früher der Bereich war, war halt eben, dass man Laser genommen hat und der Laser tatsächlich die verschiedenen Teile des Druckbereiches halt abgefahren ist. Dadurch hat man natürlich mehr Zeit, die Belichtung braucht. Während jetzt hier bei diesem LCD-Display direkt eine ganze Schicht entsprechend belichtet werden kann, musste bei diesem Laser tatsächlich jeder einzelne Punkt abgefahren werden. Inzwischen ist man da weiter. Aktuell gibt es wieder Hersteller, es gibt eigentlich nur einen Hersteller bei vielen von diesen Geräten, ist es so, dass sie gerne DLP-Projektoren benutzen, um diese Belichtung zu machen. Ich weiß nicht, ob das gleiche ist wie mit diesen LCD-Displays, ob da auch dann die Farbe egal ist und deswegen...
Die haben ja eh keine Farbe.
Ja, eben. So, und da sieht es halt aus, dass das aktuell so das ist, was unheimlich durch Werbung, auch auf den sozialen Medien, entsprechend gepusht wird. Ja, wie das halt so immer ist. Wie sieht denn da der Workflow aus? Ja, ein bisschen anders als das, was wir jetzt gerade bei den FDM-Druckern gesehen haben. Übliche Quellen, natürlich kann ich auch alles mit SLA drucken, was ich auch mit dem FDM-Drucker drucken kann, aber man möchte ja sehr feine Strukturen erzeugen oder Figürchen oder so. Das ist tatsächlich etwas, was durch echte Designer, durch echte Künstler meistens gemacht wird und die wollen natürlich auch Geld haben. Das ist tatsächlich relativ fair. So HeroForge, My Mini Factory und so sind da Plattformen für, wo man dann halt entsprechend Modelle bekommt. Hier das Modell Gott, wo habe ich das gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Komme ich nicht drauf. Das hat mich halt ein paar Euro gekostet. Dafür habe ich ein schönes Figürchen und konnte mir das entsprechend ausdrucken. Gerade für Leute, die halt so in Rollenspielerrunden dann mit so Brettspielchen machen oder so, ist das eine super Sache. Genau, aber dann habe ich halt nur erstmal das Model. Das Model muss ich dann halt durch irgendeinen Slicer durchjagen. Jetzt ist es leider nicht so schön, wie bei den FDM-Druckern, dass man sich einfach mal auf G-Code geeinigt hat oder etwas Ähnliches. Deswegen ist quasi durch den Drucker definiert, welchen Slicer ich benutzen kann. Dadurch bin ich auch technisch entsprechend limitiert. Ich bin in die Falle geraten, dass ich einen Drucker eines Herstellers gekauft habe, dessen Controller von Cheetobox kommt. Das bedeutet, ich kann nur den Cheetobox-Slicer offiziell benutzen. Das bedeutet, ich habe jetzt noch das Glück, ich habe einen Drucker, der kommt mit so einer Free-Variante, die jetzt nicht alles kann. Ich bin also schon technisch limitiert in der Software. Aber Cheetobox will auch noch ein Premium-Produkt anbieten. Das soll nicht 180 Euro pro Jahr kosten.
Pro Jahr?
Pro Jahr. So, und das sagt halt keiner auf YouTube. Weil die haben da nicht die Zeit, sich das halt mal so lange anzutun. Sondern, weiß nicht. Also das haben inzwischen ein paar YouTuber gesagt. War für mich zu spät. Ich bin auf diese Scheiße reingefallen. Prusa Slicer ist eine großartige Ausnahme. Prusa ist einer der Hersteller, die sehr fair in diesem Markt sind. Das ist ein, da kann man halt entsprechend einfach mit slicen. Das ist ein vollständiger Slicer, der gut funktioniert. Funktioniert aber auch nur mit einem Gerät, was irgendwie 1000 noch was Euro kostet. Photon Workshop ist jetzt für die Anycubic-Geräte. Ich befürchte, das ist auch nur ein Cheetobox. Aber da weiß ich nicht genau, da spreche ich ins Ungenaue. Und das wirklich Schlimme ist, ich bin halt bei diesem 3D-Drucker, bei diesem Controller total locked down. Also ich habe da nicht irgendwie, ich kann da kein Octopi dran schmeißen, ich kann da nichts machen. Ich habe den USB-Stick zu nehmen und glücklich zu sein. So, und das ist ein ganz großer Nachteil an dieser ganzen Scheiße, die dann auch irgendwann dieses Gerät obsolet rendert. Also da sieht man schon so einen Markt, der nicht gesund ist, der nicht nachhaltig agiert, was wir beim FDM-Drucker nicht hatten. So, und jetzt kommen wir zum Workflow. Genau. Ich habe den mal so ein bisschen umschrieben. Ich möchte da eigentlich gar nicht auf die ganzen Kleinigkeiten eingehen. Werde das jetzt aber so ein bisschen tun an der Stelle. Und zwar erstmal Modell besorgen, slicen durch den 3D-Druckprozess. Ist es auch tatsächlich so, dass der Slice-Vorgang komplexer ist. Also einfach nur ein bisschen Plastik drunter kleben und dann passt das schon, ist nicht mehr. Sondern ich muss relativ komplex darauf achten, dass meine Stützstrukturen passen, weil die hängen ja kopfüber. Ich habe also eine höhere Anforderung. Da einmal kurz aufs Auto zu klicken, hat mich noch nie glücklich gemacht. Dann, gut, Maske anziehen, sollte man eh in der aktuellen Zeit häufiger tun. Und Handschuhe anziehen, weil das Zeug, kommen wir gleich noch, ist nicht so gesund. Dafür brauche ich auch frische Luft. Dadurch, dass dieses Resin, dieses Harz, was ich dort halt tatsächlich benutze, ausdünstet bei Zimmertemperatur, kann ich das nicht in geschlossenen Räumen benutzen. Man sieht hier auf dem Foto, wie das bei mir aussieht. Ich habe halt einen großen Lüfter an meinem Kellerfenster hängen und dann ist nochmal ein Lüfter verbaut in der Box für dieses Gerät, um halt zu garantieren, wenn das läuft, dass ich da nicht meine Nachbarn zustellen kann. Genau. Dann muss ich das Resin in den Drucker füllen. Muss ich das immer tun. Manche Leute lassen es einfach in der Kassette drin oder in dem Gefäß drin. Aber durch das Druckverfahren können sich Brocken bilden und diese Brocken, wenn die dann halt eben drin bleiben und von der Baufläche halt entsprechend runtergedrückt werden, können sie tatsächlich auch das Display zerstören. Das bedeutet, wenn man das sich hier so anschaut, geht diese Druckplatte entsprechend runter in das Behältnis. In diesem Behältnis ist unten ein super dünner, eine super dünne Folie eingespannt. Die muss auch sehr präzise da drin liegen. Das muss auch gerade sein und so. Und die geht dann runter. Und wenn ich dann irgendwelche Brocken in meiner Suppe drin habe, dann zerstören die halt mein Display. Das ist tatsächlich auch einer der bei großen Plattformen, die zum Beispiel von Jeff Bezos betrieben werden, nicht mehr so richtig, aber egal, eines der häufigsten Ersatzteile, die einem vorgeschlagen werden für dieses Gerät. Und wenn man hier halt guckt, das ist entsprechend der Behälter, das ist super dünn und ich musste das auch schon mal ersetzen. Es ist mir nicht gerissen, es wird nur rau mit der Zeit. Dadurch, dass man halt eben da immer wieder hingeht, was aufbaut, das hochzieht und so, wird das rau, wird das kratzig, man kann es vielleicht so ein bisschen sehen und dann muss das auch ersetzt werden. So. Genau. Ich habe mein Resin drin, dann dauert das Drucken halt ein bisschen länger. Das ist in der Theorie schneller als beim FDM-Drucker, aber ehrlich, die Geräte lässt man alle laufen, sei es FDM oder SLA. Man geht weg, macht was anderes, hat halt nur ein Auge drauf und vielleicht einen Feuermelder in der Nähe bei FDM. Genau, dann muss man das, was man da gebaut hat, klebt ja dann hier an dieser Bildfläche und muss da runter. Das ist noch nicht komplett hart. Das bedeutet, ich gebe das hier in das zweite Gerät, kratze das halt vorsichtig ab, sodass ich die Oberfläche auch nicht zerstöre, packe das da in den Behälter, den ihr da seht. Da ist Ethanol drin. Dadurch reinige ich das Modell von den Resten des Resins. Und wenn ich das dann ordentlich abgewaschen habe, kann ich entsprechend die Stützen abmachen, die natürlich auch super fein sind. Und da ist man auch einiges dran. Also ich habe da mal eine Stunde, zwei fast gesessen, diesen Prozess zu machen. Ja, und wenn ich dann damit fertig bin, gehe ich hin und muss das aushärten lassen. Das geht jetzt unter Sonnenlicht, aber dann ist mir tatsächlich hier auch das so ein paar Figürchen halt ein bisschen gelber geworden. Das hier nicht, ich glaube das andere oder so. Also eins davon ist ein bisschen gelber als die anderen. Deswegen hat man eigentlich auch noch die Zusatzkosten eines zweiten Gerätes, das dann eben halt nicht nur dieses Bad beinhaltet und halt das Waschen übernimmt, sondern halt auch entsprechend UV-Licht bereitstellt in den richtigen Frequenzlängen, um dann entsprechend das Ganze aushärten zu lassen. Und erst dann kann ich es weiterverwenden. Und meistens dadurch, dass ich nur eine Farbe machen kann und da auch nicht rumspielen kann oder irgendwie mir eine Lösung überlegen kann, heißt das meistens, dass das dann bemalt wird. Dafür gibt es Künstler oder eben halt, man fängt selbst das mit an. Ist halt dann nochmal ein neues Hobby, was man quasi anfängt mit dem Ganzen. Wichtig dabei ist, ihr seht, ich habe mir gerade einen Handschuh angezogen, um das Gerät zu öffnen und so. Eigentlich das, was man halt verwendet für dieses Druckverfahren, sollte für nichts anderes mehr verwendet werden. Da könnten halt noch Reste von diesem Resin dran sein. Das will man nicht woanders haben. Dementsprechend. Genau. Kommen wir jetzt zu dem Resin, weil das war ja nicht alles. Sondern wenn man sich das so anschaut, sind da einige sehr relevante Zeichen drauf. Ich habe hier mal einfach so einen Karton mitgebracht. Man sieht, schön viel Werbung. Da unten, so klein, sind die sicher, also die Warnhinweise da drauf. Noch schöner ist der hier, plant-based, also fast schon bio. Und da gibt es dann auch nur so vier kleine Hinweischen zum ganzen Thema. Dann denkt man sich ja, aber irgendwo muss ich doch jetzt hier erfahren, wie ich das Ganze behandeln kann. Und findet man kaum was. Man muss dann irgendwie googeln und ein bisschen suchen. Und dann gibt es tatsächlich die notwendigen Beschreibungen für dieses hochgiftige Zeug auf Google Drive. Und zwar verlinkt von den Herstellern auf deren Webseite. Man muss sich also vorstellen, da ist dann so eine super duper Webseite, die auch wirklich für ein bisschen Geld gemacht worden ist. Und dann will man mal wissen, wie giftig ist die ganze Scheiße denn? Und dann liegt das auf dem Google Drive und enthält halt nur die technisch notwendigen Informationen und nicht eine Anleitung, die halt eben für einen Normalsterblichen zur Verfügung steht. Der Normalsterbliche kriegt dann vielleicht hier noch so ein Einhorn präsentiert. Das ist tatsächlich auf einer der Hinweise drauf gewesen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die wirklich an der Aufklärung interessiert sind. Genauso unterscheiden sich die Hinweise, wie das zu handeln ist, in Social Media unheimlich. Also es gibt die Leute, die ja sagen, ja, ich bin doch hier krasser Typ, mach das ohne Handschuhe, ja, krasser Typ mit Krebs, wenn du Pech hast. Oder eben halt einem anderen Problem. Ja. Und dementsprechend ist da auch ein Unwagnis und das betrifft auch dann die Entsorgung von der ganzen Giftsoße, die man sich da eingehandelt hat. Hier rechts steht, wie ich denn bitteschön die Reste von meinen Waschaktionen zu beschreiben oder zu entsorgen habe. Schütz halt in ein anderes Gefäß und stellt es in die Sonne. Und dann geht das schon. Ja. Das Zeug hat gestunken wie die Hölle. Also es war ein Geruch, den konnte ich meinen Nachbarn quasi nicht mehr zumuten. Und dann stellt man das nicht irgendwie einen Tag in die Sonne und dann ist das hart und kann das weg. Sondern das habe ich da 2 Wochen stehen gelassen und dann sah es halt so aus. In der Zeit haben sich mehrere Fliegen darauf gesetzt und sind verstorben. Also das ist nicht gut, also weder für die Umwelt, weil es einen dauernden, sehr beißenden Leimgeruch einfach gab in der Umgebung von meinem Balkon, als auch, dass sich da natürlich die Viechers daran vergehen und gegebenenfalls das auch weiter verschmieren oder sonst was. Daher habe ich mich versucht, mal an den lokalen Entsorger zu richten. Und hier, ja, ich würde gerne einen Vortrag machen. Ich habe folgendes Zeug. Wie mache ich das denn richtig? Könnt ihr euch mal dazu äußern, damit ich halt irgendwie eine Quelle habe, die ich angeben kann. Wie das halt so ist, keine Antwort bekommen. Also bin ich da einfach mal hin und habe halt entsprechend dort die Sondermüllentsorgung aufgesucht. Es gibt halt das Schadstoffsammelmobil, jeweils von der jeweiligen Stadt. Man findet hier in diesem übersichtlichen Kalender, wo man wann hinzugehen hat, um die Leute zu treffen. Die sind auch super nett. Ja, und dann habe ich denen halt eben mal so meine Soße dahingestellt und dazu die die Sicherheitshinweise halt gezeigt. Und dann waren sie sich auch nicht sicher, in welchen Kanister sie das tun müssen. weil das natürlich auch wieder eine Mixtur von verschiedenen Resinen ist und verschiedenen Ethanolen. Oder von Ethanol, einem Ethanol und verschiedenen Resinen. Sie konnten mir aber versichern, dass das dann später von einem Entsorger, von einer Fachfirma halt verbrannt wird. Ja. So. Genau, bei hoher Temperatur. Und da ist halt die Frage so, ja, weg ist es trotzdem irgendwie nicht. Das muss ja dann, ne, da bleiben ja Rückstände übrig. Schwierig an der Stelle. Deswegen ja, bin ich da nicht sehr zufrieden mit und möchte so ein bisschen nochmal meiner Konklusion freien Lauf geben. Kauft euch FDM, habt Spaß damit und lasst die Finger von SLA, weil ja, das ist giftig, ist gesundheitsschädlich und eher nicht so eine gute Erfahrung wie der Rest von den ganzen. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.